Eins dazu. Eigentlich, wenn du dir so politische Dokumentationen anschaust oder so Rückblicke, dann hast du immer dann, oder was weiß ich, True Crime Serien oder sowas, dann kommt immer Fernsehen, dann kommt immer irgendein Moderator, der irgendwas sagt und der da irgendwie was ansagt und so. Das haben wir überhaupt gar nicht drin. Das liegt an zwei Sachen. Erstens wollten wir Leute, die nicht nur irgendwas ansagen, weil das ihre Aufgabe ist als, weiß ich nicht, Moderator vom Heute-Journal oder von Moderatorin von den Tagesthemen oder so. Das andere ist natürlich auch, dass wir ja kein Geld hatten, um solche Sachen zu kaufen. Aber das Erste ist sozusagen für uns wichtig gewesen, dass wir Politikjournalisten haben wollten, die wirklich informiert sind. Wir hätten ja, es war ja ganz viel Hauptstadtpresse auch da, zu verschiedenen Veranstaltungen, also zur Landtagspräsidentenwahl oder eben auch zur Landtagswahl. Mit denen hätte man ja auch arbeiten können, da hätten wir auch was machen können. Also, und wir haben uns wirklich dagegen entschieden, komplett dagegen entschieden, Leute von außerhalb dieses Bundeslandes zu nehmen, weil wir so, wie wir das bei der Politik machen, dass die hier tätig sind, genauso auch die Journalisten nehmen, die hier tätig sind und uns nicht Hauptstadtjournalisten nehmen.
Können übrigens nochmal so ein bisschen serviceorientiert machen für die, die jetzt zuhören, und wir können immer nur wieder sagen, Herr Kehrer und ich, also erstens empfehlenswert Brombeerland und zum Zweiten, denkt jetzt nicht durch das Gespräch, oh Gott, ist das alles komplex, wir kommen gleich nochmal drauf zurück, weil das war auch eure Aufgabe und habt ihr sehr gut gelöst, das Komplexe runterzubrechen. Und diese 14 Folgen, was ja sehr viel ist, kann man aber auch einzeln rauspicken, weil wir gerade bei der journalistischen Perspektive sind, kann man wirklich nur eben direkt Folge 9, ist das in dem Fall, empfehlen, die Pressekonferenz, genau, mit die kürzeste Folge von 37 Minuten, wir haben es schon erwähnt, dann kann man das sozusagen in der Quintessenz nochmal mitbekommen. Und Herr Kehrer hat es eben schon gesagt, wir sind bewusst ein bisschen hinter der Welle, was die ganzen Interviews angeht, ich habe viele gegeben, als eben die Serie veröffentlicht wurde, aber wir haben auch deswegen ein bisschen gewartet, also erstens, um mal das noch in einen größeren Kontext zu stellen, aber auch nach Feedback zu fragen, weil wir gerade bei Journalisten sind. Wir wissen ja, Sebastian Haag hat schon komplett durchgebinged und Fabian Klaus. Gab es denn von journalistischer Seite Feedback schon, also da auch auf eure Serie Brombeerland?
Also von den Journalisten, die drin sind, ja. Also ich glaube, die hatten alle nach den ersten 4 Folgen, haben sich alle gemeldet. Also krass, ich kann gar nicht aufhören und ich mache die Nacht zum Tag und so. Die Journalisten ja, aber die Politiker nicht. Und ich denke so, krass, also das ist ja auch etwas, ich habe ja schon gesagt, wir machen das ja gemeinsam. Wir haben so viele Leute, die wir da begleitet haben. Wir haben ja nicht nur die Spitzenkandidaten, wir haben ja auch die Spin-Doktoren, die Fraktionen und so weiter. Wir haben von nicht einem einzigen der Leute, die da waren, eine Reaktion bekommen. Eine einzige hat geschrieben, ich hab alles gesehen und zwar super emotional. Das ist alles.
So, was wollen wir für eine Musik noch hören?
Weil wir gerade beim Weinen waren, ich würde gern von Sezen Aksu, das ist die Gesangsgöttin der Türkei, ein Lied hören, das heißt Küçüğüm, mein Kleiner. Oder mein Kleines, es gibt da keine Geschlechter, aber es ist ein unglaublich berührendes Lied und wir beide weinen immer, wenn wir das hören.
Küçüğüm daha çok küçüğüm, bu yüzden bütün hatalarım. Övünmem bu yüzden kendimi özel, önemli zannetmem. Küçüğüm daha çok küçüğüm, bu yüzden bütün saçmalamam. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden bütün korkularım. Gururum bu yüzden, bu yüzden çocuk gibi korunmasızlığım. Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden sonsuz endişem. Savunmam bu yüzden, bu yüzden bir küçük iz bırakma için didinmem. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Küçüğüm daha çok, küçüğüm.
Musik ausgesucht von unseren Gästen, heute in der Mehrzahl bei Unter 3, Wolfgang Yvonne André, Filmemacher aus Weimar, und wir haben über sie viel gesprochen, beziehungsweise über ihr jüngstes Projekt Brombeerland, eine 14-teilige Serie, die 2024, vor zwei Jahren entstanden ist, während des Thüringer Landtagswahlkampfs, aber darüber hinaus, sie war mit den Kameras weiter dabei bei den Optionsgesprächen, Sondierungsgesprächen, Koalitionsverhandlungen plus Ministerpräsidentenwahl. Ihr merkt schon, wenn ich das aufzähle, das Projekt ist episch, und wir, Herr Kehrer und ich, versuchen in dieser Folge eben auch euch diese Serie näher zu bringen, und sie passt gut zu Unter 3, weil der Journalismus, die verschiedenen Journalistinnen und Journalisten eben auch eine wichtige Rolle spielen, aber nicht nur die, auch Parteistrategen wie Peter Metz vom BSW schleichen sich so irgendwann ein. Er ist das erste Mal zu sehen am Ende von Folge 4, die Wahl, da kriegt man so mit, aha, da steht er an der Seite von Katja Wolf, die die Kandidatin war eben für BSW auch, und er spielt eine immer wichtigere Rolle, und wir wollen jetzt über eine Szene sprechen, die sich in Folge 8 ereignet, die Friedenspräambel am Ende, in der dieser besagte Peter Metz anfängt zu sprechen, und zwar über die Spielballtheorie, also wie sehr Thüringen eigentlich so von anderen Leuten mit beeinflusst wird, und dann nimmt dieser O-Ton einen ganz anderen Verlauf als ursprünglich auch von ihm geplant.
Das macht es gerade wirklich schwierig. Thüringen ist der Spielball für wahnsinnig viele Das hätte ich jetzt nicht gedacht, da reden wir auch nachher drüber, ob wir das drin lassen. Ja. Thüringen ist der Spielball für die unterschiedlichsten Interessen. Ist ein Spielball für nachvollziehbarer Spielball mit einem kleinen Anteil nachvollziehbar für bundespolitische Überlegungen. Für mich nicht mehr nachvollziehbar für ideologische Überlegungen. Irgendwelche Leute, die sich selbst sehen als altwestdeutsche Linke auf den Barrikaden in den 80er Jahren und glauben, dass das was mit Politik zu tun hat. Oder auch bürgerlich-Konservative, die sich in ihrer Westbindung und in ihrer Transatlantik-Liebe sozusagen profilieren müssen. Es ist ein es verkommt zu einem Spielball für Partikularinteressen und das finde ich verletzend. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich keine Härte kann in der Politik. Ich glaube, dass Politik sehr, sehr hart sein muss. Auch wirklich muss, weil es nicht um persönliche Gefühle und so weiter und so fort gehen kann, wenn es um die Organisation einer Regierung geht. Aber die Professionalität ist dafür eine Grundvoraussetzung. Und auf Bundesebene ist Professionalität und auch der strategische Einsatz von Emotionen normal. Aber hier wird Professionalität über einen Haufen geworfen, weil ich den Eindruck habe, dass ganz, ganz vielen Beteiligten die Entwicklung dieses Bundeslandes hier scheißegal ist. Für das Interesse Bundestagswahl, und zwar nicht nur von Sarah Wagenknecht und Berlin, sondern auch bei der CDU, auch bei großen Teilen der SPD und bei ganz vielen gesellschaftlichen Gruppen, bei Schwurblern von links und von rechts, bei Journalisten, die sich profilieren wollen, weil sie den neuesten, heißesten Scheiß bundesweit hinbekommen und vielleicht aus Erfurt wegbefördert werden nach Berlin oder in andere fancy Städte. Und wir arbeiten hier alle miteinander sehr, sehr professionell. Und die Interventionen von außen auf ganz vielen Ebenen. Es gab ein Deepfake, wo irgendwer Ministerien gefaked hat. Es gibt Berichterstattungen, die völlig absurd sind. Kann man alles aushalten. Aber wenn das jeden Tag stattfindet und wenn eigentlich klar ist, wir haben uns schon auf Punkte verständigt und dann kommt wieder eine Intervention von außen. Und das immer wieder, dann finde ich das gruselig, weil wir hier tatsächlich den Willen haben, was zu tun. Wir haben das komplette Wochenende trotz dieser demotivierenden Situation Menschen in der Fraktion erlebt, die sich auf die Koalitions-AGs vorbereiten. Die mir teilweise in der Nacht noch Fragen schicken und ich die mit denen zusammen durchdekliniere. Die sind hier echt willig und bereit, weil sie wissen, dass es eigentlich keine Alternative gibt. Und dann zu spüren, dass man der Spielball für so viele Interessen ist. Und dann genau zu wissen, wenn der Höcke hier dann in 2-3 Jahren bei 40% liegt, dann kommt wieder die Berichterstattung von irgendwelchen Hipster und Woken-Typen aus Mainz und aus Berlin und aus Hamburg, die dann sagen, wie können die Thüringer nur? Und dann kann ich nur sagen, das wart ihr.
Genau, und da muss man auch schlucken als Zuschauer, wenn Peter Metz eben seine Spielballtheorie ausbreitet, wie wir sie jetzt gerade gehört haben. Ich finde, das ist auch insofern ein ganz, ganz wichtiger Aspekt eurer Filmreihe oder eurer Serie. Diese Szene, weil sie eben zeigt, dass alles, was hier auf Landesebene passiert, und das gilt sowohl für die Medien als auch für die Politiker, von denen ja Peter Metz in seiner Spielballtheorie alle redet, wenn er sagt, am Ende werde ich sagen, das wart ihr. Da nimmt denn sie nämlich alle mit ins Boot, die außerhalb von Thüringen auf Thüringen einwirken. Und das ist eine der zentralen Erkenntnisse, glaube ich, die man als Zuschauer eurer Serie Brombeerland gewinnen kann, dass Thüringen eben sich nicht unabhängig vom Bund, von den Bundesparteien, von der Bundespresse machen kann. Es ist alles ein großes Netz sozusagen und die Akteure, die man in Thüringen vorfindet, die ihr begleitet habt, sind einem Druck von außen auch ausgesetzt, der sich in dieser Szene von Peter Metz eigentlich so ja bald oder dann in einem emotionalen Ausbruch endet. Ist das auch etwas, was ihr gelernt habt? Weil das ist, also aus meiner persönlichen Erfahrung weiß ich, dass immer, wenn es zum Beispiel um die AfD geht, jetzt zum Beispiel Landkreis Sonneberg mit Herrn Sesselmann, da guckt dann die ganze Bundespresse drauf, teilweise sogar internationale Presse, und die Leute fühlen sich vorgeführt. Und die Thüringer Journalisten, Thüringer Politiker, die müssen das dann tatsächlich alles ausbaden, was dann vor Ort an Schaden quasi angerichtet wurde aus der deutschen Presselandschaft, aus der deutschen Politikblase, die da eben drauf einwirkt. War das für euch auch so ein Moment, wo ihr dachtet, oh, das habe ich so noch gar nicht betrachtet? Also eigentlich, weil man das ja gar nicht so immer wahrnimmt vielleicht, dass da so viel mehr reinspielt, als man erstmal sieht.
Das definitiv. Ich würde gerne mal mit einem anderen Projekt antworten. Und zwar habe ich mit Stefan Petermann, der bei uns ja auch den Ton gemacht hat zum Teil und uns da unterstützt hat, ein Projekt gemacht über 10 der kleinsten Orte Thüringens. Das sind auch die kleinsten Orte Ostdeutschlands, die noch politisch selbstverwaltet sind, unter 100 Einwohner haben. Da gibt es einen Ort an der nahe der innerdeutschen Grenze, der heißt Gerstengrund. In diesem Ort waren Hauptstadtjournalisten Ende der 90er Jahre und haben sich auf eine Art und Weise lustig gemacht über dieses Dorf, weil dort als einzigen Ort in Deutschland 100% CDU gewählt wurde. Haha, Kohl und so weiter. Man muss wissen, dass für diese Menschen der Glauben und zugleich diese Grenznähe, also 5 Kilometer von der Grenze entfernt, eine ganz wichtige Rolle gespielt hat und dass sie sehr glücklich darüber waren, dass diese Grenze gefallen ist. Als wir dort waren, wollten die keinen Journalisten mehr reinlassen. Wir waren keine Journalisten, wir waren als Künstler unterwegs, schreibend und bildend, also fotografierend. Und der Grund war, dass sie so durch den Kakao gezogen wurden bundesweit. Der Ort hat dann bei dieser Landtagswahl, das war die vorletzte, als einziger Ort in ganz Thüringen keine Stimme an die AfD vergeben, als einziger Ort. Darüber hat überhaupt gar niemand berichtet. So, und das ist sozusagen, wie Presse mit der Zuspitzung auf Negatives auch Dinge zerstören kann. Ich will das jetzt überhaupt nicht über alle überstülpen, aber hier in Thüringen, das, was wir in dem Wahlkampf erlebt haben, heißt das eben auch, man lebt natürlich auch von Zuspitzungen. Presse muss, wenn sie privat funktioniert, auch verkaufen. Und ich meine, ihr guckt auch, welche Klickzahlen ihr habt. Also wird zugespitzt. Also werden Schlagzeilen produziert. Die müssen nicht immer das treffen, was dann in dem Artikel steht oder was im Bericht ist.
Das hängt vom Medienhaus ab, würde ich sagen, aber okay.
Ja.
Also
ja,
ganz kurz angefügt, das ist gut jetzt, die Sendung läuft ja bei Radio Frei, da ist es in der Tat nicht so, also ja. als Mitmachradio, das nur kurz ergänzt.
Ja genau, aber eben alle, die davon leben müssen, funktionieren so und das ist glaube ich, ein richtiges Übel. Und deswegen ist natürlich das, was Peter Metz da in der Szene sagt, extrem wichtig und steht auch symptomatisch. Das kommt später nochmal in der Folge 14, nee, in der Folge, hilf mir mal, nee, Folge 4 ist das, wenn Mario Vogt darüber spricht, wie ein Spiegelteam nach Sonneberg gekommen ist und um dann den ganzen Ort als AfD-Ort zu blamen. Und da hat man auch als Presse eine große Verantwortung. Und wir haben für uns die Verantwortung gespürt, zu sagen, wir wollen Thüringen hier nicht als Problembär darstellen und als das Bundesland, was jetzt hier überall immer nur ja, das sind irgendwie die verrückten Ossis, wie nannt das Madeleine, die sind alle von Schrupper gerannt. Das sind wir nicht. Und hier finden Kämpfe statt, vielleicht eher als in anderen Bundesländern, aber die haben eben auch eine Berechtigung und das war uns wichtig.
Ich finde das deshalb so interessant, auch diese Szene von Peter Metz, wie er das dann analysiert, eben weil ich das auch erlebt habe. Jetzt in Sonneberg erst kürzlich wieder, aber auch zum Beispiel im Dorf Paska, was mal zeitlang sozusagen die AfD-Hochburg in Thüringen war. Auch ein Dorf, wenn man da heute hinfährt und mit den Leuten versucht zu reden, was ich mehrfach getan habe, man merkt, die haben den Kanal voll von der Presse. Die wollen das einfach nicht mehr. Die selbst öffentliche Ämter, der Bürgermeister des Dorfes sozusagen lehnt das inzwischen ab. So, und das fand ich halt so interessant, dass am Ende ihr aber die Leute zeigt, die davon abhängig sind. Also auch der Ministerpräsident Mario Vogt sagt das mehrfach in eurer Serie. Er will, dass seine Kinder hier quasi auch groß werden können in einem Thüringen ohne die AfD zum Beispiel oder die nicht von der AfD irgendwie. Wie auch immer. Also ihr habt Protagonisten, die davon abhängig sind, aber diesen Druck aushalten müssen und gleichzeitig dann unter den Druck geraten, sich zusammenraufen zu müssen. Gegen alle Parteigesetze hinweg. Also auch eine Minderheitsregierung mittlerweile, die davon abhängig ist, dass die Linke irgendwie mitstimmt, wenn man ein Gesetz irgendwie durchbringen möchte, ist auch nicht ein Idealfall für Mario Vogt sicherlich.
Die würden nie sagen Minderheit, die würden sagen Patt.
Wem haben sie keine Mehrheit? Genau. Und das würde mich mal interessieren, wie hat sich euer Blick auf das, was Politiker da leisten müssen, aus einem Verantwortungsgefühl heraus, wie hat sich das vielleicht auch verändert durch die Arbeit an Brombeerland?
Naja, ich bin mit der Vorstellung reingegangen, die geprägt war durch die Erfahrung einer Politikerin, die bei uns auch in einem anderen Film eine Rolle spielt, die mir erzählt hatte, dass sie halt auch wahnsinnig viel verhandelt hat und es ging halt um die Themen sozusagen, die total wichtig sind. So. Und am Ende hatte sie das Gefühl, als es dann um die Ministerien ging, die Aufteilung der Ministerien und auch die Posten letztlich, dass es darauf ankommt, wer kriegt welches Ministerium, wer hat wie viele Menschen unter sich, also wie die Referate auch zugeschnitten werden, ich möchte noch so und so viel, also wer hat wie viele Menschen, wer mehr Menschen unter sich hat, hat sozusagen mehr Macht und vor allen Dingen, wer mehr Gelder verwaltet sozusagen, hat mehr Macht sozusagen und dass es nach ihrem Gefühl am Ende nur darum irgendwie ging. So, dann dachte ich natürlich, ja krass und deswegen hat sie natürlich vieles auch ins Positive gewendet, weil ich halt gemerkt habe, dass es nicht nur darum halt geht. Wobei man dazu sagen muss, dass diesen speziellen Part der Ministerienverteilung wir daran nicht teilhaben durften, weil
das ist eine Leerstelle quasi im
Film. Genau, das ist eine totale Leerstelle, die wir eigentlich total doof finden. Wir haben ein bisschen was dazu, aber es wäre so dünn gewesen, dass es keine Berechtigung hätte, in diesen Film reinzukommen, der halt ja wirklich aus mehreren Perspektiven, das versucht sich wirklich genau einer Sache zu nähern sozusagen.
Das, dann kurz einen Einwurf machen. Übrigens auch, weil wir ja sehr viel vom BSW profitiert haben und von der Offenheit, war übrigens in dem Fall auch Katja Wolf, das, was wir haben sozusagen, die dann offenlegt, naja, also das waren ja wohl die härtesten Kämpfe. Also, aber es war zu wenig, um das irgendwie groß noch einzubringen.
Nee, und dann halt auch dieser Druck, der da ist, was man halt auch bei der Pressekonferenz der Folge sieht, dass einfach nur die Anwesenheit der Journalisten, dass die gerufen sind, war es 16 Uhr, dass die da sind, einen unglaublichen Druck erzeugt, der so groß ist, dass das eigentlich die Regierungsbildung beeinflusst hätte. Weil wenn ich gedacht, mein Gott, warum waren die nicht entspannt? Dann sagt man, okay, die müssen noch verhandeln, wir machen mal eine Stunde, die Journalisten hätten gewartet, so ein Problem ist, weil es war ja was Wichtiges, wir mussten ja immer warten. Also das Warten gehört ja zu diesem Job irgendwie dazu. Warum sind die nicht so entspannt und lassen das einfach verschieben, das noch ein bisschen nach hinten sozusagen? Weil es hätte ja passieren können, dass Sarah Wagenknecht so massiv dann im BSW auf den Vorstand eindrischt, dass die am Ende sagen, nee, wir gehen nicht in Koalitionsverhandlungen. Und so sind die allein durch das Vorhandensein der Presse, dass der Termin um 16 Uhr ist, wir müssen jetzt da rausgehen und wie sehen wir aus, wenn es sich verzögert, was gibt es für ein Bild ab, gehen die einfach raus und sagen, wir gehen in Koalitionsverhandlungen, obwohl der Vorstand noch nicht entschieden hat. So, ne?
Also und das war ja auch der dritte Termin. Genau. Ne?
Also wie man so immer so spürt, wie der Druck der Medien irgendwas mit diesen Politiker, Politikerinnen halt macht, wo ich mir als Außenstehender denke, warum macht das mit euch so extrem so? warum kann man sich davon nicht unabhängig sozusagen irgendwie machen? Warum geht der überhaupt bei Sondierungsgesprächen raus und verkündet irgendeinen Müll, sondern verhandelt doch erstmal in Ruhe und dann verkündet am Ende, auf was ihr euch geeinigt habt oder irgendwie sowas. Genau, also das ist etwas, dieser unglaubliche Druck, der auf diesen Menschen lastet, dass es halt auch so unerträglich macht, eigentlich Politiker, Politikerin zu sein und warum man als Außenstehender draufkommt und denkt, das möchte ich eigentlich nie haben oder das möchte ich nicht machen wollen sozusagen, obwohl ja jeder vielleicht mal mit dem Gedanken spielt, irgendwie sich einzumischen und mitzugestalten, dass es doch total wichtig ist, aber es auch in gewisser Weise total abschreckend ist, ja.
Ist ja auch eine Szene, die auch in Erinnerung geblieben ist, haben wir eben auch off records, während die Musik lief, drüber gesprochen, als Yvonne, du dann Katja Wolf auch genau die Frage stellst, wenn man das alles so sich anschaut, warum gehen Leute überhaupt noch in die Politik? Man muss ja sagen, Gott sei Dank gehen Menschen noch in die Politik, aber ich höre das ja so mit als Fazit bei dir, Wolfgang, raus und vielleicht auch bei dir, Yvonne, und zumindest kann ich für mich sprechen. Ich finde Brombeer Land bemerkenswert, aber Lust auf Politik, ich mache da jetzt mit, habe ich jedenfalls nicht bekommen.
Nee, also das Geschäft finde ich zu, das ist zu hart. Ich bin, glaube ich, dann zu sehr auch Mimose, um das auszuhalten. Und das ist, glaube ich, etwas, das wir auch vergessen, oft, wenn wir Politiker kritisieren, dass das oft nicht auf einer wertschätzenden Ebene stattfindet, sondern einfach so in Bausch und Bogen alles verdammt wird. Und dass das ein extrem harter Job ist. Also der ist nicht nur körperlich hart, weil du ja wahnsinnig lange Arbeitstage hast. Wolfgang ist ein ganz zäher Mensch, der wahnsinnig lange arbeiten kann, nie erschöpft ist, der ist Ausdauersportler und so. Und selbst er war nach dem Jahr wirklich knapp am Burnout. Er war wirklich völlig fertig. Und du, wenn wir dann zu denen geschaut haben, die wir da begleitet haben, die hatten in dem Jahr Kommunalwahlen, die hatten in dem Jahr Europawahlen, die hatten in dem Jahr Landtagswahlen und dann ging es weiter mit den Bundestagswahlen. Und dann kam das Regieren noch dazu. Also das sind einfach Arbeitszeiten, die sind außerirdisch. Das sind und du wirst, egal was du machst, wirst du ja durch die Arena gejagt. Du wirst auf jeden Fall beschimpft werden. Irgendjemanden gibt es immer, den es nicht passt. Du wirst von Journalisten kritisch beäugt, du wirst von den Bürgern kritisch betrachtet. Du kannst dir bei Social Media, wie sagte Katja Wolf, finsterste Beschimpfungen anhören. Du hast die Parteibasis, die ja in jeder Partei jetzt auch nicht nur eine Form der Meinungsbildung hat. Boah, also auf gar keinen Fall würde ich jemals auch nur irgendwie einen Fuß in dieses Geschäft setzen.
Aber was macht das mit euch jetzt, wenn ihr in der Presse mal wieder irgendwie erfahrt, was gerade politisch im Land vor sich geht und wie schwierig es manchmal ist? Also was macht das mit euch, wenn ihr da die Protagonisten in der Zeitung zum Beispiel lest, denen ihr so nahe gekommen seid?
Also was zum Beispiel die Berichterstattung angeht während der Verhandlungen, wusste ich danach, als der Bundestagswahlkampf war, dass ich mich ganz entspannt zurücklehnen kann und nichts davon hören brauche und lesen brauche und einfach am Ende in Ruhe drauf gucken, auf was die sich geeinigt haben und mich mit dem Koalitionsvertrag eher intensiv auseinandersetzen, weil ich dachte, es bringt nicht die Bohne irgendwas. Es war so mein persönliches Gefühl, obwohl ich natürlich immer gemerkt habe, dass Journalisten schon sehr klug durchschaut haben, was hinter diesen Phrasen sozusagen stehen könnte, aber hundertprozentig weiß man es ja nicht, was da wirklich passiert. So. Und es passieren halt durchaus viele, viele andere Dinge, die man außen nicht mitbekommt. So. Also es sind auf einer gewissen Weise ist es Wertschätzung den Journalisten gegenüber, was die alles entdecken können in den Phrasen, die sie da entgegengeworfen bekommen. Auf der anderen Seite denke ich mir, nee, ihr kriegt nicht das ganze Bild mit sozusagen und da sind ganz andere Dinge, warum bestimmte Dinge so zusammenkommen, die ich überhaupt nicht begreife. Und wie gesagt, also aus meiner Sicht, die Berichterstattung während der Verhandlung kann man sich knicken.
Ja, aber es ist schon auch wertschätzender, unser Blick, würde ich sagen. Das glaube ich mal verzeihender genannt, weniger hart, also und nicht so persönlich vernichtend. Und da, das ist egal von welcher Seite das kommt, ehrlich gesagt, weil dieses andere zu entmenschlichen und das dehne ich auch auf die AfD aus, finde ich völlig daneben. Und da gibt es diesen einen Moment in der Landtagspräsidentenwahl in der Folge 6. Da sind wir bei Henry Bernhard in seinem Kabuff da im Landtag und der guckt da raus und sagt, dass es das ja auch interessant macht, weil das sind alles Menschen, egal ob jetzt Linke, Grüne, AfD oder so. Und es gibt einen Moment, wo Peter Metz sagt, Menschen sind vielschichtig, also warum Mario Vogt das jetzt alles macht. Natürlich will er Ministerpräsident werden, Macht haben, und aber er hat eben auch eine Verantwortung, spürt auch eine Verantwortung für das Land. Und ich glaube, das ist so für mich die Folge, dass wir diesen einseitigen Zuschreibungen nicht Glauben schenken sollten, sondern eher uns über viele Wege versuchen sollten, ein Bild zu machen. Und dass das auch hilfreich ist, dass das einem hilft in der Willensbildung.
Ja, und auch nochmal so für mich so die Quintessenz eigentlich, also diesen langen, unglaublichen Weg. Das sind ja 14 Folgen, die wir zeigen, und es geht eigentlich nur darum, am Ende, wer wird Ministerpräsident, Ministerpräsidentin. So, und was diese Spitzenkandidaten alles durchmachen in diesem ganzen Jahr, in diesen ganzen 14 Folgen, diese unglaublichen, eben eine Hürde nach der anderen, die überwunden werden muss, das ist so unglaublich, gewisserweise abschreckend, aber anstrengend so. Ich erlebe auch in Kommunalpolitik, wie ich engagiere mich für den Radverkehr, wie zäh und anstrengend Demokratie ist und wie viel Hochachtung ich eigentlich vor diesen Menschen gewinne, die diesen Scheißjob sozusagen machen, die sich das auf sich nehmen, aus welchen Gründen auch immer. Jeder hat andere Antriebsmotoren, warum er das macht, dass die das machen. Und weil ohne die gibt es sozusagen Demokratie nicht. Und ich habe sehr viel darüber nachgedacht, dass wir vielleicht auch als Bürger sozusagen lernen müssen, mehr Kompromisse zu schätzen, Wert zu schätzen, dass es das Wesen der Demokratie eigentlich ist, zu ringen und zu Kompromissen zu kommen, die dann irgendwie eine Regierung und unser Leben sozusagen regelt, und dass wir lernen müssen, wieder das zu schätzen sozusagen, auch wenn man es immer als kritisch betrachten sollte und so, ist richtig, aber vielleicht muss man das auch lernen, von der politischen Seite her, das so richtig zu kommunizieren, dass das ein Kompromiss ist. Wir wollten das, die wollten das sozusagen, wir haben uns das deswegen halt nicht drauf einigen können, aber unser bester Kompromiss, den wir halt haben, ist halt das sozusagen. Und dass man das nicht immer verkauft als das, was man eigentlich von vornherein schon das Nonplusultra gewesen wäre, irgendwie so. Ja.
Ihr habt euren Film auch geschnitten. Wenn ihr jetzt unser Interview schneiden würdet, dann würdet ihr jetzt sagen, das wäre jetzt das Schlusswort. Aber das ist es noch nicht. Wir sind aber relativ am Ende dieses Gesprächs. Das können wir schon mal sagen. Es gibt gleich nochmal eine Musik. Und trotzdem, du hast eben ganz schön beschrieben, Wolfgang, diese 14-teilige Serie, dieser Hindernislauf, der es am Ende ist. Und wir sind jetzt gar nicht, wir werden jetzt nicht vertiefend darauf eingehen, aber das ist natürlich ein wichtiger Teil des Prozesses, nämlich der Schnittprozess, was ja auch nochmal sehr lange gedauert hat. Ihr habt vorhin gesagt, Dezember 2023 fing alles an, und dann war die Premiere im Juni 2026, anderthalb Jahre später. Und das Schneiden, das sieht man übrigens der Serie auch an, Promberland, was für ein Aufwand das gewesen sein muss, weil ihr oft zu bestimmten Aussagen dann wieder Aussagen von anderen Menschen gegenschneidet und so. Da merkt man, was das für eine akribische Arbeit ist, aber ich mache die Frage jetzt kurz. Nach diesen 14 Folgen ging es mir zumindest so, wahrscheinlich auch Herrn Kehrer, dass man das geschaut hat. Man ist 14 Folgen, über 14 Stunden mitgegangen, und dann kommt dann so als eines der letzten Bilder, man hat das Gefühl, es ist geschafft. Mario Vogt, wie er da gerade gewählt wurde zum Ministerpräsidenten am 12. Dezember 2024, und dann da sitzt, man hat so wirklich das Gefühl, dass man auch mit ihm so denkt, es ist geschafft. Und meine Frage ist, war euch relativ früh klar, das wird eins der letzten Bilder sein, weil das allerletzte Bild ist ja wieder die zerrissene Thüringen-Fahne, die ja gleichzeitig die erste Einstellung ist, die sowas wie die Klammer bildet. Wie früh war diese Idee da?
Also die Fahne, als wir die entdeckt haben, die haben wir in Eisenach gesehen, da haben wir 3 Stunden zugebracht, die zu filmen. Also man sieht ja oft gar nicht, wie lange was braucht, aber die musste sich ja auch bewegen. Also die hat sich lange nicht bewegt. Gut, hat man gewartet. Und da habe ich so oft gesagt, ey, das muss unser Titelbild werden, das braucht man, wir wollten ja einen Kinofilm machen eigentlich. Das wird das Plakat. Das auf jeden Fall, das ist so symbolisch. Die Hälfte ist in Ordnung und der Rest ist zerrissen, zerknotet, bewegt sich im Wind, und das war irgendwie so ein perfektes Symbol, das war ganz klar, dass es rein muss. Wir hatten überlegt, am Ende, wir haben auch eine Aufnahme, wo die Thüringen-Fahne drauf ist und darüber die AfD Fahne, ob man das ans Ende bringt. Und das erschien uns dann aber schon wie so ein Vorgriff. Als nächstes kommt dann Blaubeerland. Und dann haben wir gedacht, das kann irgendwie auch nicht das Ende sein. Wir haben ja jetzt auch die AfD dafür zu wenig begleitet.
Aber die Fahne ist ja nur die Metapher sozusagen für das zerrissene Land, aber die Frage war ja, ob Mario Vogt setzt sich hin und ist eigentlich zu Ende. Und das war von Anfang an dein Konzept, deine Idee.
Ja, genau, also sozusagen die Fahne war dann die Klammer und ja, die Ministerpräsidentenwahl, das war schon in dem Treatment, was ich geschrieben hatte, war das schon auch das Ende. Also ich hatte schon von Anfang an geschrieben, dass Thüringen ganz am Anfang auch ein eigener Protagonist ist. Deswegen, wir sind im Wahlkampf ja viel unterwegs auch und zeigen Thüringen, worum es eigentlich geht. Du kannst dir ja wunderschöne Bilder von Thüringen anschauen und die Orte, Städten, der Thüringer Wald und so weiter. Und dann diese Verdichtung auf immer enger, jetzt nur noch in diesen Räumen und so. Und dann öffnet sich das nur, wenn es an die Basis geht und am Ende nochmal. Das war von Anfang an ein Konzept, das habe ich tatsächlich so von Anfang an aufgeschrieben und es hat auch funktioniert. Aber wir hätten auch die Möglichkeit gehabt noch, Steffi Schütz meinte, Mensch, kommt doch mit uns noch, ja, ich fahre jetzt ins Ministerium, wir sind auch mitgefahren und haben so, wie er sein Ministerium betritt und so, das haben wir schon auch gefilmt.
Genau,
weil in Gera im Parteitag waren wir auch noch mal beim BSW, als dann drohte, dass jetzt doch die Koalition platzt, wenn sozusagen die Parteivorsitzenden abgewählt werden. Aber das Konzept war schon.
Genau, also du brauchst ja um aus dieser komplexen Welt, auch wenn wir sozusagen 14 Folgen uns dann gegönnt haben, um diese Komplexität so komplex wie möglich auch zu zeigen, brauchst ja trotzdem irgendwas, was dich filtert. Du kannst ja nicht die ganze Welt aufnehmen, die ganze Wirklichkeit wiedergeben. Und deswegen ging es von vornherein immer um den Prozess der Regierungsbildung. Ne? Also und deswegen ist völlig klar, in dem Moment, wenn der Ministerpräsident, in dem Fall Ministerpräsident gewählt ist, ist das zu Ende. So von einer Sekunde auf die nächste.
Ja. Eine Frage an euch. Glaubst du, dass eine solche Erzählung fehlt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Ja, wir haben kurz nachdem wir aus dem Auto ausgestiegen sind oder kurz davor, haben wir noch darüber gesprochen, wie ihr sozusagen Förderung beantragt habt und dass die Mitteldeutsche Filmförderung das irgendwie abgelehnt hatte. Wo ich dann noch gesagt habe, aber gerade so ein Projekt bräuchte es doch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, bräuchte es im MDR einfach, um zu zeigen, auch wenn es jetzt mit anderthalb, zwei Jahren Zeitverzug quasi kommt zu den Ereignissen, die er eigentlich abbildet, dass es eine Form von Demokratiebildung auch bedeutet, diese Filme zu schauen, diese einzelnen Folgen zu schauen, um Sachen überhaupt zu verstehen, was ein ganz klarer Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eigentlich wäre. Deswegen, ich würde mir absolut wünschen, dass Brombeerland in den Mediatheken, zum Beispiel ARD-Mediathek oder so, zu finden wäre, weil es tatsächlich einen originären Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks abbildet, finde ich.
Kann ich nur unterschreiben. Werden wir auch gleich die Frage mal zurückstellen, wie ihr das seht. Ideal wäre ja die ARD-Mediathek, aber es gibt ja auch Gründe, warum es eben nicht so ist, weil ihr müsst ja auch davon leben und Geld damit verdienen. Also das muss man ja auch sagen, ist ja auch wichtig. Ich habe noch gedacht, ich finde es toll, so wie jetzt Brombeerland gelungen ist, und das ist natürlich jetzt rein hypothetisch, wir können es ja nicht beweisen, aber angenommen, es wäre von vornherein eine Fernsehanstalt oder mehrere mit an Bord gewesen, der MDR und vielleicht noch andere, hätte die Serie anders ausgesehen. Allein die einzelnen Folgen, die unterschiedliche Länge mal, um so ganz profan anzufangen, das wäre so nicht durchsetzbar gewesen. Hätte man gesagt, jeweils immer 45 Minuten genau und vielleicht auch mal 47, aber eben nicht so unterschiedlich. Und ich glaube auch ich weiß es ja nicht, auch von der Machart hätte man gesagt, hier, das könnt ihr nicht so lange bei der CDU-Regionalkonferenz im Wartburgkreis, so lange könnt ihr das nicht stehen lassen, da muss man einen Schnitt machen oder muss vielleicht Filmmusik, ihr verwendet ja auch keine Filmmusik, ihr braucht ein bisschen Filmmusik, da, also ist meine Befürchtung, es ist jetzt viel Behauptung, gebe ich zu, aber ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Nee, natürlich, Fernsehen arbeitet formatiert und da du hast ein festes Sendeschema, da muss das reinpassen. Also wir haben natürlich dann dadurch total frei arbeiten können. Und eine Szene wie Peter Metz, eben weiß ich nicht mehr, wie lange ist die, 5, 6 Minuten oder so, das wäre nicht gegangen. Also es hat schon auch eine Befreiung sozusagen, ne, von diesen Formatfesseln. Aber was ich eben glaube, was tatsächlich fehlt, ist, Politikberichterstattung ist eben sehr fokussiert auf so dieses Strategische. Also auch wenn du dir die ganzen Serien angeschaut hast, InZ-CDU, InZ-BSW und so, das geht sehr wenig um Inhalte, die ja tatsächlich auch wichtig sind. also jetzt, was weiß ich, wir haben jetzt bestimmte Themen gesetzt in eine Serie, die wir auch verfolgen über eine längere Zeit, sei es die Windkraft oder kostenloses Mittagessen.
Immer wieder Thema.
Also es gibt so bestimmte Themen oder die Schuldenbremse, ne? Also es gibt bestimmte Dinge, die verfolgen wir. Und das machen eben die politischen Dokumentationen nicht. Und ich empfinde das als eine Leerstelle in der Berichterstattung, weil dadurch wird eben gerinnt Politik für die Zuschauer immer zu so einer Art, es geht nur um Macht. Ja, darum geht's. Aber es geht eben auch um andere Dinge. Und das war uns eben wichtig, dass wir diese inhaltliche Ebene mit dieser machtpolitischen, strategischen Ebene verbinden. Für mich fehlt das im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Und das ist eine Sache, die tatsächlich auch mit dieser Formatierung, die du gerade angesprochen hast, quasi einhergeht. Auch ich merke das immer wieder, wenn ich Themen recherchiere und dann einen Radiobeitrag, dann kriege ich halt nur beim MDR 1,30 zwei Minuten und habe da aber ein großes Thema recherchiert, was ich in 10 Minuten auskömmlich erklären könnte. Kriege aber nur 2 Minuten und muss es dann auf spitze Zitate runterschneiden, damit es überhaupt irgendwie eine Brisanz bekommt. Eine Brisanz, die es auch in der Länge haben könnte, die mir aber nicht gestattet wird. Aufgrund der Formatierung zum Beispiel unseres Radiosenders, aber es hat ja auch dann zum Beispiel beim Fernsehen oder auch bei unseren Online-Artikeln. Gut, in Online hat man noch ein bisschen mehr Freiheiten, die man sich nehmen kann, aber auch teilweise muss man sich diese erkämpfen.
Ich glaube, das ist wirklich, also es ist ein Fehler, glaube ich, im System.
Absolut.
Dieses, das macht es ja auch, dass Politiker in diesen Worthülsen antworten, weil, weißt du, auch wenn wir gefragt werden und wir müssen für einen Radiobeitrag dann eben in 20 Sekunden antworten, das hat natürlich irgendwie eine Reduktion auf wenige Schlagwörter und auf den Verlust von Komplexität. Und das macht es eben auch, dass du so denkst, so, ach, warum soll ich mir das denn anhören? Da kommt ja eh nur wieder irgendwie bla bla blub raus. Und ich halte so diese Formatierung für ein Übel. Also
hier ist es auf jeden Fall im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, finde ich, weil der eigentlich eine andere Aufgabe haben sollte. Allerdings, weil die Politiker halt auch reingeschrieben haben, okay, wir haben auch einen Unterhaltungsauftrag und so weiter. Also da kommen ja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist so überlastet quasi mit Aufträgen, die er erfüllen muss alle, dass es gar nicht ohne diese ganzen Einzelformate, die es noch gibt, sozusagen abzubilden wäre. Also auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt es ja Podcasts, die sowas länger ausführen und so weiter.
Die natürlich andere Verbreitungen haben, um hier nochmal zu ergänzen. Also da
genau, aber die halt nicht 20.15 Uhr laufen. So.
Das ist eben der Punkt und das ist eben die Stärke eigentlich von den Öffentlich-Rechtlichen. Bin trotzdem froh, weil wir gerade jetzt bei Radio Frei zu hören sind, dass eben Radio Frei und auch die ganzen Schwestersender existieren, weil genau das können wir uns, wenn auch nur ehrenamtlich, leisten und leisten wir uns auch. Es gibt ja auch ein Gespräch von euch, verweisen wir auch gerne mit Kollegen Carsten Montagsgespräch, wo wir genau auch das Prinzip haben, die Dinge laufen zu lassen. Und das finde ich beim Arbeiten auch für Radio Frei ganz konkret sehr, sehr angenehm. In der Tat kann ich es nur unterstreichen. Die Formatierung, so praktisch sie klingen mag, weil man dann wie Puzzlestücke dann alles zusammensetzen kann, ist es eigentlich für die Vielfalt und für die Erklärung von Themen, komplexe Themen, ist das eigentlich nicht wirklich gut. Das muss man sagen.
Also auskömmlich über bestimmte Sachen informiert zu sein, glaube ich, ist am Ende der Rezipient, also der User, der Zuschauer, der Zuhörer, schon doch in unserer Medienwelt verpflichtet, verschiedene Quellen zu sichten und sich wirklich die Informationen aus verschiedenen Kanälen zusammenzusuchen, um wirklich dieses volle Bild zu bekommen, was es ja, glaube ich, nur als Ideal auch am Ende gibt. Trotzdem, wir können das ja hier machen, quasi auch bei Radio Frei, diese Sendung einfach auch länger gestalten. Deswegen, ich hätte noch eine abschließende Frage nochmal zum Schnitt auf jeden Fall, bevor wir dann vielleicht wirklich zum Ende auch der Sendung langsam kommen. Mich würde interessieren, wenn man im Schnitt sitzt, man hat das ganze Material, ihr habt das auch transkribiert, hast du bei Tacheles Thüringen, hast du es, glaube ich, gesagt. Also habt das auch nochmal lesen können, sozusagen, was gesagt wurde. Stellt man da auch irgendwann fest, auch bei diesem Riesenschatz an Sachen, den ihr da aufgezeichnet habt, dass euch Sachen fehlen, dass Leerstellen entstanden sind? Du hast es erst schon so ein bisschen mit der Ministerienvergabe gesagt, ich könnte mir auch vorstellen, dass eine Leerstelle tatsächlich ist, dass Herr Höcke halt nicht zugesagt hat, was auch total spannend gewesen wäre, ihm mal tatsächlich auch nahe zu kommen. Was habt ihr da so festgestellt? Was sind so die Leerstellen, die Brombeerland leider erfahren musste?
Also während des Drehs natürlich schon immer die Momente, wo man halt nicht im Raum sein durfte, sondern halt sich vor die Tür setzen musste, als sehr frustrierend. So. Also wenn Leute die Serie gucken oder auch Journalistenkollegen dann sozusagen sagen, manchmal, wo ihr all dabei sein durft oder so. Ich als Filmemacher habe das manchmal als sehr frustrierend erlebt, weil wir uns mehr erhofft hatten eigentlich. Also ich gebe mal ein Beispiel, als ich bei der ersten Spitzenrunde dabei war, während den Koalitionsverhandlungen, wo die Spitzen quasi nochmal zusammenkommen und über kritische Themen nochmal diskutieren, was die Verhandlungsgruppen nicht geschafft haben zu lösen oder bewusst da reingeschoben haben, sollen die das doch lösen, waren wir zugelassen. Also ich hatte mir Konzept überlegt, ich war da alleine in dem Moment, weil Yvonne mit unseren Kindern in Urlaub schon lange geplant gefahren ist, auch mit Ton, wie mache ich das sozusagen, und dann kommt plötzlich die Ansage, nach 15 Minuten müssen wir wieder raus. Da saß ich ziemlich frustriert davor, dachte, scheiße sozusagen, hab das eigentlich nicht, das Wesen nicht erfassen können. Und dann siehst du aber trotzdem im Material, dass unglaubliche Dinge da drin sind, sozusagen, die man trotzdem zeigen kann. So. Und dann hast du, während du das Material, diese 350 Stunden, die wir da komplett gesehen haben, hast du plötzlich auch Leerstellen entdeckt, die dann, wo etwas gefehlt hat, so, weil wir das während des Drehens gar nicht so hundertprozentig mitbekommen haben, weil du bist ja so in einem Strudel drin, von Tag zu Tag eierst du da hinterher und versuchst den irgendwie, jetzt kommt noch ein Termin und dann noch, du kannst gar nicht so reflektiert denken, obwohl ich sozusagen immer Tagebuch geschrieben habe über das, was wir so am Tag erlebt haben, aber so richtig reflektieren kannst du das nicht, so, und dann merkst du natürlich, Mist, hier fehlt uns irgendwie was. Und dann haben wir dann in dem Fall noch nachträglich Interviews gemacht, die bestimmte Sachen nochmal beleuchtet haben. Da kam mir Yvonne auf die Idee, dann alle vier Spitzenkandidaten, also Mario Vogt, Georg Mayer, Katja Wolf und Steffen Schütz nochmal zusammenzubringen. So, und das hat nochmal ganz eigene Dynamiken plötzlich, weil die viel entspannter plötzlich waren. Das war ja schon in der Vergangenheit sozusagen. Jetzt kann man ja mal ehrlich über die Dinge reden oder so. Also es kamen dann nochmal Dinge halt ans Licht so. Oder
Mario Vogt hatte uns dann auch gebeten, dass er gerne nochmal mit uns reden wollen würde. Nochmal extra Interview führen, weil er der Meinung war, dass er Bodo Ramelow nicht genügend gewürdigt hat. Und das sind so Momente, wo du denkst, das sind irgendwie auch Staatsmänner, weißt du? Da geht's jetzt nicht nur darum, das ist der politische Gegner, sondern da geht's tatsächlich darum, anzuerkennen, dass der andere, auch wenn er aus einer anderen Partei kommt, trotzdem etwas für dieses Bundesland geschafft hat. Und das sind allein, dass diese Anfrage kommt, ob wir noch mal kommen könnten, damit er das sagt, sagt man, ja, natürlich, auf jeden Fall. Also das hat irgendwie auch so eine menschliche Bedeutung für einen selber. Und mit den drei Parteistrategen, das ist zum Beispiel auch eins, was wir hinterher gedreht haben. Da kannst du dann, da haben wir uns dann auch sehr, also ich in dem Fall, sehr akribisch darauf vorbereitet, was sind die Leerstellen, mit Wolfgang immer nochmal gesprochen, haben wir genügend, dieser FAZ-Artikel, denkst du doch, naja, spielt ja eine Rolle, ein Artikel, den die irgendwann geschrieben haben, ja, aber auf einmal kriegt das so eine ganz große Wertigkeit, ein Zeitungsartikel, den wir ja gar nicht abbilden können, und über solche komplexen Sachen dann nochmal zu sprechen hinterher, das war schon sehr hilfreich.
Oder weiß ich, es gibt so im Wahlkampf immer diesen Punkt, da gab es eine Äußerung von Björn Höcke zu, dass er problemlos sozusagen, dass wir verkraften können, 20-30% weniger Menschen im Land zu leben, so, ne? Und das wurde dann auf sehr, sehr einfache Weise drauf reagiert. Mario Vogt dann sagte, was der Höcke will, das 1, 2, 3, 4, du bist raus, so irgendwie so, ne? Und dann sich wirklich im Nachhinein hinzusetzen, dann nochmal die Originalquelle zu nehmen, zu recherchieren, was hat denn Höcke eigentlich gesagt, was war das für eine Frage? Und dann merkst du, wie komplex eigentlich die Antwort von ihm ist. Und
das hat er auch gar nicht gesagt.
So,
das hat er nicht gesagt.
So simplifiziert, ja, kannst du das halt nicht machen. Und das dann versuchen wieder, also selber zu begreifen, diese Lücken zu füllen mit Material, was man noch finden kann, und dann halt eine Erzählung draus zu machen, dass jetzt auch der Zuschauer sozusagen versuchen kann, diese etwas komplizierteren Dinge dann zu verstehen irgendwie. Oder Landtagspräsidentenwahl.
Ich würde da gerne noch was dazu sagen. Also das, gerade mit Björn Höcke, weil da wird sehr schnell auch was drüber gelegt. Das ist ein sehr gutes Beispiel. da gibt es die Zuschauer, es ist eine Veranstaltung, ein Bürgerstammtisch in Gera. Da fragt einer, ein Mann, ja, also das eine ist sozusagen das Thema Remigration, Ausweisung und wer dann geht und Staatsbürgerschaft. Und dann schließt er noch eine zweite Frage an, dass wir ja so wenig Kinder hier bekommen. So, und
im Gegensatz zu den Menschen, die aus dem Ausland irgendwie so kommen, genau, die ja viel mehr Kinder kriegen.
Björn Höcke führt die zwei Fragen zusammen und geht eben auch auf diesen demografischen Wandel mit ein und sagt, nachdem er die erste Frage beantwortet hat, wie er sich das vorstellt, mit dem wer geht, dann auch noch hinzu, dass er also, dass wir erst dafür sorgen müssen, dass dann wieder mehr Leute kommen und so. Und er führt die zwei Fragen zusammen und sagt dann, dass er keine Angst hat, wenn wir mit weniger Bevölkerung hier sind. Und das ist eben auch eine Aufgabe, nicht nur von Presse, sondern auch von Politik. Dinge nicht populistisch zu betrachten, auch wenn es die AfD ist. Ist völlig egal, welche Partei das ist. Nicht populistisch daraus eine Erzählung zu machen, die so nicht stattgefunden hat. Und das war etwas, was wir uns bei jedem einzelnen Ding angeschaut haben. Wir haben x Quellen immer danach gesucht. Wir haben immer noch mal nachgefragt. Die Zeit haben wir natürlich auch uns genommen. Ne? Das ist ja das, was so in der täglichen Berichterstattung dann wegfällt. Aber wir wollten uns nicht vorwerfen lassen von auch nur irgendeinem, dass wir hier anfangen mit einfachen Zuschreibungen, mit populistischen Methoden zu arbeiten, sondern wir haben so genau gearbeitet, wie es nur überhaupt geht. Und das empfinde ich als extrem wichtig, damit man sich dann hinterher auch ein Bild machen kann.
Und deswegen, das kann man nochmal sagen, schaut euch Brombeerland an, weil dann nämlich genau nochmal diese Dokumente, die Reden, die Auszüge dann nochmal gebracht werden, dass man das wirklich immer dann auch nochmal mitsehen kann. Es war heute auch eine besonders epische Folge, so wie eure Serie, das passt eigentlich ganz gut, Brombeerland.
Macht und, auch 14 Folgen draus.
Und wir machen dann auch 14 Folgen am Ende draus. Und das ist im Grunde jetzt erstmal schon Dankeschön und vielleicht trotzdem für die, die zugehört haben. Also einmal haben wir schon darauf hingewiesen, brombeerland-serie.de kann man dann die Serie kaufen. Aber die Frage ist ja auch, mancher zeigt ja auch vereinzelte Folgen, ist da schon was geplant, dass man demnächst irgendwo wenigstens einzelne Folgen schauen kann, für die, die jetzt neugierig geworden sind, wo man es vielleicht auf großer Leinwand auch sehen kann?
Also es gibt demnächst in der jungen Gemeinde in Jena die Sommerfratsche, da läuft die Landtagspräsidentenwahl. In Ruderstadt gibt es Überlegungen, die komplette Serie im Kino zu zeigen, an mehreren Terminen. Es gibt auch, also Sebastian Haag zum Beispiel würde wahnsinnig gern auch so ein Binge-Format machen, also auch mit Presse zusammen, also wo dann Presse sozusagen zur selben Zeit auch nochmal mit denen sprechen kann. Muss man überlegen, was da, also wie man das möglich machen kann. Es gibt auch mehrere Studierende aus Jena, die angefragt haben, ob man es in Erfurt und Jena an den Unis zeigen kann, die jetzt sich mit den politischen Parteien, mit den Stiftungen der politischen Parteien überlegen, wie man da einzelne Vorstellungen haben kann. Also es gibt verschiedene Ideen. In Schleswig-Holstein wird auch die Landtagspräsidentenwahl gezeigt werden und so. Also
es gab,
ja, aber wir sind offen, also wer da Interesse hat.
Es gab aber auch Interesse sozusagen über Thüringen hinaus, höre ich dann.
Ja, tatsächlich. Und ich weiß gar nicht, du hast ja den Überblick, es wird
jenseits Thüringen. Das Schöne ist, wenn das auf unserer eigenen Webseite die Leute das kaufen, sehe ich, wer das A kauft und wo die herkommen. Und wir hatten wirklich, irgendwann ging es wirklich rüber in so mindestens ein Drittel von außerhalb Thürings. So, also Baden-Württemberg ist viel, Berlin ist viel, Hessen kommt einiges so und auch aus Sachsen so. Also genau, also das ist erstmal interessant sozusagen zu sehen, dass auch vom Westen her es diesbezüglich Interesse gibt. Aber eigentlich ist es ein schönes Format, um wirklich darüber ins Gespräch zu kommen. Wir merken das auch bei Leuten, die das streamen zu Hause, die wollen dann vielleicht jemanden bei sich haben oder Leute, die dann uns schreiben oder Eindrücke mit einer Sprachnachricht schicken. So, da staut sich etwas an und die wollen das dann halt loswerden und brauchen einen Menschen, der halt darüber sprechen kann, mit dem sie halt darüber sprechen kann. Deswegen ist so ein Kinoformat natürlich auch schön, wenn man halt sich gezielt eine Folge raussucht und danach über dieses Thema, über das eine ins Gespräch kommen kann. Und für alle sozusagen, die aber trotzdem Lust auf die Serie haben, nicht so 100% wissen, kann man auch die erste halbe Stunde der ersten Folge kostenlos sehen. Also wenn du bei uns auf brombeerland-serie.de gehst, da kann man dann auch nicht nur den Trailer, sondern halt auch die erste halbe Stunde, oder auf YouTube kann man dann auch danach suchen. Genau. Da kann man auch überlegen, ob man ob man sich dem hingeben möchte oder nicht.
Und die Landtagspräsidentenwahl als Folge, die kann man, glaube ich, auch total losgelöst von allem sehen. Man muss überhaupt nichts wissen über Thüringen oder so. Da muss man natürlich erstmal durch, ich weiß nicht, ich glaube 20 Minuten durch, wo man sehr komplexe juristische Zusammenhänge begreifen muss. Aber dann geht es sozusagen ab in den Plenarsaal, in diese historische Sitzung, Plenarsitzung, Sitzungen. Und die kann man auch sehen. Und auch da gibt's ja, kann man sehr unterschiedlicher Meinung sein über das, was da passiert ist. Und ich glaube, das ist eine, die auch völlig unabhängig funktioniert von der Serie.
Und ich hoffe wirklich, dass diesmal der Mut auch in der Lehrerschaft ist, sozusagen sich dem Thema Politik auch auf der filmischen Ebene anzunehmen und darüber mit den Kindern und Schülern, Schülerinnen ins Gespräch kommen kann. Wir haben das mit unserem Vorgängerfilm Arena 196 erlebt, dass es sehr große Ängste gab, irgendwas mit Politik sozusagen in den Schulunterricht mit reinzunehmen, so irgendwie.
Und auch vom TIM, ne? Also jetzt nicht nur von den Lehrern, das auch so die
Lehrerfortbildungsinstitutionen, so, was wir überhaupt nicht verstanden haben. Ich hoffe, dass einfach jetzt die Angst gewichen ist, dass man sich dem öffnen kann. Wir haben auch schon ein paar Folgen vorgeschlagen, wo man explizit sich dann als Lehrer, Lehrerin eine Folge aussuchen kann, über ein bestimmtes Thema halt mit den Schüler, Schülerinnen zu sprechen. Und genau, das ermöglicht diese Folge eigentlich wunderbar, so, und die Serie. Und ich hoffe, dass das klappt.
Aber ist das jetzt das, was ihr so auch feststellt? Nach so einem Mammutprojekt ist das Projekt eigentlich nie ganz abgeschlossen, weil man jetzt zum Beispiel in den Vertrieb irgendwie gehen muss oder beziehungsweise natürlich möchte, dass diese Serie auch eine Aufmerksamkeit erzeugt und vielleicht auch eine Wirkung entfalten kann. Ist das
normalerweise hast du als Filmemacher damit gar nichts zu tun. Hm. Normalerweise lagerst du das aus an Verleih oder Vertrieb. Wir als Zwei-Mann-Betrieb, die da 2+1, die eine komplette Serie allein gemacht haben, muss ja mal einen Abspann angucken. Guck dir mal in der normalen Serie den Abspann an. So. Jetzt machen wir das auch noch. Also wir haben damit Erfahrungen. Nicht bei allen unseren Filmen haben wir das selber gemacht, aber das haben wir auch schon gemacht, Verleih und Vertrieb. Insofern machen wir das jetzt auch. Das ist jetzt nicht sozusagen das Vordringlichste, was wir machen wollen, weil man sich ja eigentlich auch gerne wieder mit anderen Themen beschäftigen würde. Andererseits bekommen wir gerade wahnsinnig viel zurück. Wir bekommen so tolle Reaktionen, so viele Schreiben. Wir haben Geschenke bekommen, unter anderem dieses Buch haben wir geschenkt bekommen. Oder jemand, der auch extra einen zweiten Stream gekauft hat, einfach nur, will er niemandem schenken? Nee, einfach nur, um uns zu unterstützen. Wir haben Briefe hier schon gehabt und Karten von Leuten, die sich bedankt haben, E-Mails und so. Es hat auch was für sich, weißt du, so diese Auswertung noch zu genießen und das mitzubekommen. Und weißt du, letzten Endes ist ja auch so, das, was wir da jetzt in 14 Folgen ausbreiten, das wird uns ja jetzt die ganze Zeit weiter beschäftigen. Wir haben jetzt zwei ostdeutsche Landtagswahlen vor der Brust. Hat sich irgendwas von den Themen geändert, die wir im Landtagswahlkampf erleben werden? Nein, also wir werden das alles genauso wieder sehen. Dieselben Themen werden eine Rolle spielen, weil sie bisher nicht gelöst sind. Und hinterher die Regierungsbildung, es glaubt doch niemand, also außer die AfD hat jetzt die parlamentarische Mehrheit, es glaubt doch niemand, dass das irgendwie einfach werden wird mit der Regierungsbildung. Und dann kann man sich sehr gut anschauen, was in Brombeerland passiert ist. Das wird dort in unterschiedlichen Gewichtungen genauso passieren. Und man kann als Zuschauer sich ein Bild machen, was das heißt für die Leute. Also, und das eine ist sozusagen das Spezielle hier bei der Brombeer-Koalition, aber das andere sind ja auch ganz übliche Vorgänge. Was heißt denn Sondierung? Was ist denn ein Pressegespräch? Was ist denn der Unvereinbarkeitsbeschluss? Was ist die 5%-Hürde? Und. Also es gibt ja so viele Themen, über die man da, also die werden jetzt in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern genauso eine Rolle spielen. Unabhängig von Thüringen.
Wir holen jetzt Luft und haben, wie gesagt, heute uns mal viel Zeit gelassen. Lassen uns alles setzen. Das Gespräch ist dann online auch nachzuhören. Dann kann man auch immer so ähnlich wie bei eurer Serie auch Stopp machen und sagen, okay, ich lasse das mal setzen. Und Herr Kehrer und ich, Herr Rucke, wir bedanken uns bei Wolfgang, Ivo und André für dieses Gespräch hier bei Unter 3. Vielen Dank.
Und vielen Dank für Tiramisu und Kaffee.
Sehr gerne, ich koche auch jetzt noch was für euch.
Danke, dass ihr da wart.
Ja, und für die viele Zeit, die ihr uns da eingeräumt habt. Auch, dass ihr es geschaut habt, das ist ja übrigens auch nicht selbstverständlich, ja, dass alle Leute das auch wirklich schauen. Aber die Podcasts gemacht haben, haben alles geschaut. Also insofern super Format. Danke.